Schwester, liebe Freunde der Gemeinde, die Firreloch-Festwochen, die die Gemeinde hat feiern dürfen, sind nun vorbei. Jetzt kommt der Alltag wieder und ob das Wort allerdings alltäglich ist oder gar leichte Kost, das wir heute miteinander betrachten wollen, das wage ich zu bezweifeln. Ich möchte nämlich zunächst einmal lesen, was in Matthäus 18. Kapitel in den Versen 21 folgende steht und danach selbiges mit euch betrachten. Da trat Petrus zu ihm, gemeint ist Jesus Christus, und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als das aber seine Mitknechte sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?« Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. »So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt.« Ein jeder seinem Bruder. Gleichnisse unseres Herrn, wir kennen das, haben eine ungeheure Bildkraft. Sie prägen sich tief nicht nur unsere Gedanken, sondern unsere Herzen ein. Ich bin mir zwar sicher, wenn ich hier frage, wer kann dir mal so bruchstückhaft einen Gedanken, einen theologischen Gedanken des Apostel Paulus skizzieren, würde ich hier eine ganze Menge Antworten finden. Aber wenn ich frage, nennt noch mal ein Gleichnis von unserem Herrn, dann wüsste, glaube ich, jeder was zu sagen, auch die Kleineren schon, die nun in der im Kindergottesdienst beisammen sind. Dieses Gleichnis hier ist anders. Es ist etwas, in dem wir uns nicht so ohne weiteres zurechtfinden können. Und das liegt nicht nur daran, dass es überschrieben ist in der Lutherbibel etwa mit der Schalksknecht. Und das hört sich so nett und brav an. Das heißt eigentlich der Wahnsinnsknecht, der, na, wir dürfen es ruhig sagen, der Verrückte, obwohl das Politische heute ganz anders konnotiert wird. Hier sich wieder zu erkennen ist schwer. Aber es ist notwendig, denn hier ist von dir und von mir die Rede. Nicht von zwei Leuten, die lang, lang ist her irgendwo mal etwas erlebt haben, sondern von dir und von mir. Zunächst einmal ist das ja sehr erfreulich, dass der Grund, warum unser Herr dieses Gleichnis erzählt, gleich vorne dran steht. Der Anlass ist ein einfacher. Petrus fragt unseren Herrn, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der mir sündigt, und wir dürfen auch hier Schwester ergänzen, vergeben? Und er fragt 7-mal und damit ist er schon deutlich weiter als das, was in seiner Umwelt üblich war. 3-mal, so war die Regel, musste man sich im jüdischen Glauben lebend einander vergeben. Danach war Schluss mit lustig und die Rache wurde vollstreckt oder was auch immer. Petrus weiß schon, unser Herr hat da ganz andere Maßstäbe und er fragte 7-mal. Und unser Herr antwortet, nein, 7 mal 70 mal, nach anderer Überlieferung auch 7 mal 7 mal oder 70 mal 7 mal. Ja, das sprengt nicht nur die Erwartungen des Petrus und es ist auch eine symbolische Zahl. Wer denkt, na gut, jetzt muss ich bis 490 warten und ab danach kann ich die Sache weiter betreiben, der hat das hier missverstanden. Denn hier geht es darum, das, was hier uns anvertraut ist, ist etwas anderes als etwas Zählbares. Dazu später deutlich mehr. Schauen wir uns vorher mal das Gleichnis an. Denn immer dann, das haben wir schon öfter gemerkt, wenn unser Herr sehr drastische, sehr aus dem, sage ich mal, normalen Sprachgebrauch herausragende Gleichnisse nimmt, dann will er uns etwas wirklich Wichtiges in unsere Herzen hineinbrennen. An einem orientalischen Hof, so ist die Bildhälfte des Gleichnisses, wird Abrechnung gehalten. Es ist der Tag des Gerichts, das darf man hier erkennen. Und die veruntreute, vergeudete Summe ist unvorstellbar. Die kleinste Zahl oder die größte Zahl, mit der wir ja normalerweise rechnen, ist eine Milliarde. 0,4 Milliarden, na ja, 0,4 ist ja nicht viel. Nee, die größte Zahl im Orient ist 1000. 1000 mal 1000 mal 12, das müsste euch bekannt vorkommen. 1000 und 10.000 Talente Silber, das ist auch für unsere verderbten Zeiten eine unvorstellbare Summe. Milliarden. Ob Dollar oder Euro ist in dem Fall völlig egal. Und bei diesen Summen kann es nur ein symbolischer Akt der Bestrafung sein, den Schuldner und seine Familie als Sklaven zu verkaufen, ein durchaus übliches Verhalten damals. Diese Schuld ist unbezahlbar. Und wie erbärmlich klingt das Jammern des Delinquenten. Hab nur Geduld, ich will dir ja alles bezahlen. Ja, wie lange soll das denn dauern? Das würde unter günstigsten Umständen Jahrtausende dauern, wenn sogar noch ein handelsüblicher Schuldzins erhoben würde, so im 3%igen Bereich, dann ginge das überhaupt nicht. Ich habe mal eine Berechnung gelesen, Sabine, wenn du mal ganz viel Zeit hast, kannst du mal nachprüfen, wer im Jahre Null einen einzigen Pfennig, das ist für die Jüngeren die ein halber Eurocent, angelegt hat bei 3% Zinsen, hätte heute oder morgen, na morgen vielleicht noch mehr, eine Geldessumme, mit der man mehrere Goldkugeln kaufen könnte, die so groß sind wie die Erde. So viel zu den Bildern, die unser Herr hier benutzt. Das ist unbezahlbar, was hier dieser Mann erkennt und was er hier geschenkt bekommt, das ist ungeheuerlich. Die Barmherzigkeit dieses Herrn und Herrschers, der hier beschrieben ist, das Erbarmen dieses Königs, ist offenbar grenzenlos. Und warum? Es jammert ihn. Er hat Erbarmen, gerecht wäre das anderes, er erlässt die unvorstellbare Schuld. Soweit, so gut. Und wenn du hier schon ein wenig von dir erkennst, dann ist das genau richtig. Denn hier sind wir auch beschrieben. Und ich hoffe, nein, ich fürchte, dass wir im Zug im Folgenden auch beschrieben sind. Die Vergebung unserer Schuld, die Freudentränen darüber, wir sind gerettet, das ist sehr ergreifend, das ist sehr schön und sehr schnell vergessen. Das hat sich seit damals auch nicht wirklich geändert. Denn das Gleichnis geht weiter, unser Leben ja auch. Der Knecht kommt aus dem Königssaal heraus, trifft einen, der ihm nun 80, 90 Euro schuldet. Je nachdem, wie man jetzt die angegebenen Grundsummen berechnet, können es auch 800 Euro sein. Eine nicht völlig unerhebliche Summe, aber nun ja, was er hier macht, nämlich den Schuldner zu würgen, in die Zange zu nehmen, setzt ihn gehörig unter Druck, wie wir vielleicht sagen würden, seine Schulden erbarmungslos einzutreiben, das ist gang und gäbe. Da gibt es nichts gegen zu sagen, rechtlich völlig einwandfrei. So machte man das. 800 Euro, ne, kannst nicht bezahlen, ab in den Kerker, ne, und gut ist. Nein, gut ist nicht. Habt ihr gemerkt, es sind seine Mitbrüder oder Mitknechte, die empört sind. die ihn verklagen bei dem, ja, in dem Fall auch höchsten Richter. Und nun passiert das, was mir und dir niemals passieren darf, denn jetzt gilt nicht mehr die Barmherzigkeit, jetzt gilt nicht mehr die Gnade Gottes, das Erbarmen, sondern seine Gerechtigkeit. Jetzt gilt wieder der Weg, den dieser Schalksknecht selbst beschritten hat. Er hat die Ebene gewählt und nun begibt sich dieser Herr auch auf diese Ebene. Seine Vergebung wird zurückbezogen. Er kommt an den Ort, wo er sowieso hingehörte und nur der Gnade dieses Herrn entsprechend nicht sein durfte. Er, seine Familie, bis alles bezahlt ist, sitzt er in einem üblen Ort, der ihm Qualen bereitet. Und das ist sein Verderben und das derer, die ihm anbefohlen sind, denn das wird ewig dauern, bis diese Schuld bezahlt ist. Liebe Schwester, liebe Freunde, hier bleiben natürlich eine Menge Fragen, mehr sogar, als wir in der kurzen Zeit, die wir hier haben, bedenken können. Manche Fragen sind leicht zu beantworten, andere sind deutlich bedrückender. Zunächst mal die Frage, ja, hältst du vielleicht das Verhalten dieses Schuldners und auch Schuldigers, ist ja beides gleichzeitig für übertrieben, macht man doch nicht. Wie kann man nur, wie die Mitknechte, zurechtdenken? Ja, weißt du, natürlich jeder von uns, der schon mal in einer Kirche gewesen ist, noch mehr jeder von denen, die das erlebt haben, dass sie selbst Angesprochene sind, des Vergebungsangebotes unseres Herrn, des Angebotes zum Leben, die wissen das. Das ist ungeheuer erfreulich und schön, wenn wir das nicht nur hören, sondern auch spüren. Das gilt mir, das ist mir gesagt, mir ist vergeben worden. Ja, und wir wissen auch, dass im Vergleich zu dem, was unser Herr uns vergeben hat und wieder vergeben muss, das, was wir einander zu vergeben haben, lächerlich ist, erbärmlich. Wir pflegen uns ja nicht mit Mordversuchen zu verfolgen oder nach dem Gottesdienst auch während zu prügeln oder was weiß ich auch immer. Es sind ja in der Regel wirkliche Kleinigkeiten. Ein nicht erwiderter Gruß. Was habe ich da schon gehört? Eine schnelle Bemerkung, irgendetwas, 100 Euro jetzt im Vergleich dazu. Und was machen wir? Erstmal ärgern wir uns. Wie kann der, die das machen? Und wir sind ganz schnell in derselben Situation dieses Mannes. Dass wir nämlich nicht aus der Vergebung herausleben, aus dem Maßstab heraus, der uns hier gegeben ist, sondern das kann man doch erwarten, das ist doch mein gutes Recht oder ähnliches. Ungeheuer gefährlich. Das ist menschlich, verständlich und wir sind ja alles Menschen. Der Herr weiß das ja auch, deswegen vergibt er uns nicht nur ein einziges Mal oder nie wieder, sondern jeden Tag muss er das ja tun. Aber es ist ungeheuer gefährlich, denn wir spielen mit der Gnade unseres Herrn. Und das ist das Entsetzliche, es gibt auch die Möglichkeit, anders als andere Kirchen das durch ihr Sakramentsverständnis dokumentieren, es gibt auch die Möglichkeit, die Gnade entzogen zu bekommen. Nicht mehr unter der Barmherzigkeit Gottes leben zu dürfen, sondern unter seinem Gesetz. Und dann, und ich sage das ganz bewusst in dieser Doppeldeutigkeit, dann Gnade uns Gott. Diese Reaktion des Königs ist erschreckend. Er zieht seine Gnade zurück. Ja, und wie wird mein Urteil sein, wenn ich vor den König gezerrt werde, verklagt durch meine Taten, durch mein Verhalten, ich dem unendliche Schuld vergeben wurde und der doch kleinlich geblieben ist? Du Schalks Wolfram, ich vergebe dir unendliche Schuld, ich schenke dir ewiges Leben durch das Blut meines geliebten Sohnes. Du darfst wieder und wieder zu mir kommen mit deiner Schuld. Und was machst du mit deinem Bruder, der Schwester, von denen du dich ins Unrecht gesetzt fühlst? Ja, wie sehen denn unsere Empörungen, unsere Verletzungen, das, was wir einander nachtragen, denn im Lichte unseres Herrn aus, im Lichte dessen aus, was uns geschenkt worden ist. Das ist der Rahmen, in den uns Gottes Wort hineinsetzt. Ist dir bewusst, lieber Freund, was das bedeuten kann? Diese oft ja nur noch achtlos dahergesprochenen Worte des Vaterunsers: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Genauso wie ich bin zu dem anderen, sollst du bitte auch mit mir umgehen. Das ist unser Gleichnis. Das macht nämlich praktisch in vivo dieser Schalksknecht. Er evoziert, dass der ihm vergeben habende Herrscher sich auf die Ebene, die er beschreitet, herabbegibt und ihn mit diesem Maß misst. Diesem Mann wird genauso nicht vergeben, wie mir das geschehen wird. Analog der Bitte: und vergib mir meine Schuld, wie ich vergeben denen, die an mir schuldig geworden sind. Das darf mir, das darf dir niemals passieren. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich. Und hier geraten wir an das tiefe, verborgene Geheimnis dieses Gleichnisses. Hier löst sich auch die so rätselhaft klingende Antwort Jesu auf die Frage des Petrus, wie oft wir denn zu vergeben haben. Es ist das Geheimnis der Gnade, zu der Jesus uns führen will. Auch wenn Petrus mit seiner Frage schon über die Vergebungsbereitschaft seiner Mitmenschen hinausgeht, Vergebung bleibt immer noch die Ausnahme. 77 Mal. Ich zähle sie, und was unser Herr antwortet, ist eine Veränderung des Blickwinkels ins Gegenteil. Nicht die Vergebung ist die zählbare Ausnahme, sondern die Vergebung ist das Normale. Ja? Es ist der Lebensraum, in dem du bist, die hat keine Grenzen. Die ist nicht zählbar. Die ist der Lebensraum, in dem wir leben dürfen. Und glaub mir, das ist eine ungeheure Gnade. Wenn du dann der wenn du dann eher an den Punkt gekommen bist, wo du dir selbst und dem anderen nicht mehr vergeben kannst, wenn du dein gutes Recht einforderst und ähnliche Dinge, ungeheuer gefährlich. Du verlässt den Raum, in dem Gott möchte, dass wir leben. Und der heißt nicht gutes Recht oder Rechtsanspruch oder zählen, nachhalten, sondern der heißt vergeben. Es ist vorbei. Und es gibt ein schönes Bild, was macht Gott mit unserer Schuld? Er wirft sie hinter sich ins tiefste Meer. Da ist sie, da ist der Platz. Und weißt du, was noch tiefer geht und noch ergreifender ist für mich? Das ist kein göttlicher Federstrich. Na ja, gut, seien wir mal nicht so, Schwamm drüber. Nein, dessen Blut ist da drüber geflossen. Das ist nicht harmlos. Das ist gefährlich. Und das weiß Gott. Und nicht durch einen metaphysisch notwendigen göttlichen Federstrich bist du erlöst, sondern durch die Qualen dessen, der dich so liebt, dass er deine Schuld dahin bringt. Amen.